Ja, vielen Dank für dieses Lied. Eigentlich spart man sich die Predigt nach diesem Lied, aber wir werden trotzdem noch ein bisschen drauf eingehen. Letzten Sonntag haben wir über die gute Nachricht gehört, die frohe Botschaft, das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes in Römer 1, vor allem dann Vers 16 und 17. Und heute geht es weiter um die Gerechtigkeit Gottes, obwohl Paulus das Wort im zweiten Teil dieses Kapitels nicht verwendet. Er redet oder er erwähnt das Wort Gerechtigkeit nicht, aber stattdessen spricht er von dem Zorn Gottes. Und das scheint was ganz anderes zu sein, aber wir können dann gleich sehen, dass das derselbe Gedanke ist. Denn in Vers 17 sagt er, es wird darin offenbart Gottes Gerechtigkeit. Und dann geht es in Vers 18 weiter, denn offenbart wird Gottes Zorn. Beides wird offenbart, beides ist Gegenwart. Zorn Gottes finden wir natürlich oft auch am Ende, vor allem in Offenbarung dann, der große Tag des Zorns Gottes, der große Tag des Gerichtes. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart wird in der Gegenwart. Nun, wenn wir von Zorn Gottes reden, dann für viele Christen oder Menschen ist das so das Bild des Alten Testamentes, der zornige Gott. Und im Neuen Testament haben wir natürlich dann den lieben Gott. Aber das ist natürlich nicht so, sondern beides finden wir im Alten und beides finden wir im Neuen. Selbst in Johannes 3, dem Kapitel mit dem vielleicht bekanntesten Vers in der evangelikalen Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Selbst in dem Kapitel steht am Schluss, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also Zorn Gottes ist nicht etwas im Endgericht, sondern dieser Zorn Gottes ist da. Und Paulus gibt uns jetzt in diesem Abschnitt Gründe dafür und zeigt uns mehr über diesen Zorn, über diese Gerechtigkeit Gottes. Nun natürlich, der Zorn Gottes ist nicht wie oft der Zorn eines Menschen. Der Zorn Gottes ist nie launisch oder unberechenbar, rachsüchtig oder bösartig, sondern, wie wir sehen, Gottes Zorn ist immer gerecht. Denn er ist Reaktion auf unsere Ungerechtigkeit. Und das sehen wir in den ersten drei Versen unseres Abschnittes, Römer 1, Vers 18 bis 20. Denn offenbart wird Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Er redet von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Das sind verwandte Begriffe, aber ist nicht genau das Gleiche. Gottlosigkeit, hat etwas mit unserer Haltung zu tun, während die Ungerechtigkeit mit den Taten, wie wir sie dann später noch am Ende des Abschnittes sehen werden. Jerry Bridges in seinem Buch Respectable Sins sagt, Gottlosigkeit kann man so definieren. Man denkt in seinem Alltag wenig oder gar nicht an Gott, an Gottes Willen oder Gottes Ehre oder an die eigene Abhängigkeit von Gott. Wenn wir Gottlosigkeit hören, dann denken wir an gottlose Menschen, ganz besonders böse Menschen. Aber Gottlosigkeit heißt eben genau das, was das Wort sagt, nämlich los von Gott. Wenig oder gar nicht im Alltag an diesen Gott denken, an seinen Willen oder an seine Ehre. Wir haben gerade gesungen, seine Ehre, unser Ziel. Das wäre das Gegenteil von gottlos. Vor drei Jahren wurde in Washington ein Experiment gemacht. Joshua Bell, einer der führenden Musiker dieses Jahrhunderts, spielt Violine, spielte in einer U-Bahn-Station in Washington. Mit einem T-Shirt und seinem Kapperl auf spielte er Klassik für 45 Minuten. Und man wollte sehen, wie die Leute darauf reagieren. Sie reagierten gar nicht. Sie gingen alle vorbei, ja, wieder so ein Straßenmusiker. Die Geige, die er in der Hand hält, kostet 3,5 Millionen Dollar. Am Abend vorher hat er ein Konzert gegeben, wo die Leute viel Geld ausgegeben haben, um ihn zu hören, nur weil er halt ein bisschen besser angezogen war. Das Experiment machte deutlich, dass es auf den Kontext ankommt. Dass man Kunst nicht erkennt, wenn man sie nicht erwartet. Und er sagte, er fühlte sich etwas ignoriert. Über 1000 Menschen sind vorbeigegangen. Man kann es im Internet nachschauen, das Video. Die Leute gehen alle vorbei, schauen nicht hin, ignorieren ihn völlig. So fühlt sich Gott natürlich noch ganz anders, aber ein kleines Beispiel. Gott wird ignoriert. Der größte Künstler, den es gab, aber Leute gehen vorbei und sehen ihn nicht mal an. 2. Timotheus schreibt Paulus über die Endzeit, über unsere Zeit. Und er hat dort einige Sachen zu sagen, aber unter anderem sagt er, ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Was für eine Definition unserer Zeit. Das Vergnügen, die Unterhaltungsindustrie ist ein riesiges Unternehmen. Warum? Weil Menschen Gott ihnen nicht mehr, weil Menschen Gott gleichgültig ist. Nun, wir waren alle gottlos. Nicht nur die Gottlosen. Und wenn man diese Definition sieht von Jerry Bridges, dann muss ich mich fragen, wie gottlos bin ich eigentlich immer noch? Denn wie oft gehe ich durch den Alltag und denke wenig und gar nicht an Gott, an Gottes Willen oder an Gottes Ehre oder an die eigene Abhängigkeit von Gott. Und Paulus sagt hier weiter, die Menschen unterdrücken die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Die Wahrheit über die Schöpfung, von den Schöpfer, über den wir eben auch gerade gesungen haben. Bekannte Stelle im Psalm 19, Vers 2, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Aber der Hebräerbrief sagt uns, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das heißt, man sieht es nicht automatisch. Und so gibt es halt viele Leute, die solche Schönheiten sehen und denken, das ist irgendwie alles zufällig entstanden aus dem Nichts oder eben aus der Materie, die anscheinend ewig ist. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Nicht durch den Zufall. Gerade neulich wieder gelesen, einen schönen Vergleich, wenn man also an die Evolution glaubt, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Das ist so, wie wenn man so einen Schrottplatz nimmt und dann kommt ein Tornado und das Ergebnis ist ein Flugzeug. In diesem Fall scheint es ja wirklich so zu sein, denn das Flugzeug heißt Tornado, also muss es wirklich so entstanden sein. Oder das ähnliche bekannte Beispiel, in einer Druckerei und es gibt eine Explosion und das Ergebnis ist eine Enzyklopädie, in dem Fall nur die ersten 8 Bände, aber immerhin. Durch Zufall, nein, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Und Johannes Kepler, der berühmte Mathematiker und Astronom, Von ihm wird gesagt, die natürliche Welt war ihm ein Spiegel, in dem die göttlichen Ideen sichtbar werden konnten. Der gottgeschaffene menschliche Geist dazu da, sie zu erkennen und zu preisen. Manchmal wird uns der Eindruck gegeben, dass Wissenschaft dem Glauben widerspricht, aber jemand wie Johannes Kepler zeigt, nein, es ist eigentlich das Gegenteil. Und durch den Glauben erkennt man in diesem Spiegel die göttlichen Ideen und dass wir dazu da sind, sie zu erkennen und zu preisen. Deswegen sagt Paulus, wir haben keine Entschuldigung. Denn wir sind umgeben von der Schöpfung, wir können sehen, dass diese Schöpfung durch Gott gemacht worden ist. Dann geht er weiter und zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes in Bezug auf unsere Undankbarkeit. Vers 21 bis 23. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, einen falschen Knopf drücken und schon ist man ganz woanders, wo man nicht hin will. Doch nochmal, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie sind undankbar gewesen. Dankbarkeit, sagt der Psalmist, ist die Opfergabe, die Gott ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Der Mensch ist für die Anbetung gemacht. Gott hat ihn so geschaffen, dass er von Natur aus anbetet. Nur das Problem ist natürlich, dass er gegen Gott rebelliert hat, sich geweigert hat, diesen Gott anzubeten, und dann ist per Definition, wenn man den Schöpfer nicht mehr anbetet, dann gibt es nur noch eine andere Möglichkeit, das ist nämlich das Geschöpf anzubeten. Und das, sagt Paulus, haben sie getan. Das hat schon Israel getan. In Psalm 106, Vers 20, sagt der Psalmist, sie tauschten ihren herrlichen Gott ein gegen das Bild eines grasfressenden Ochsen. Er bezieht sich natürlich auf das goldene Kalb, das gemacht worden ist. Und ein Jeremia, oder Gott durch Jeremia, sagt zum Volk, hat ein Volk je seine Götter ausgetauscht? Und diese Götter sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die gar nicht in der Lage sind, zu helfen. Religion, Geschichte ist voll von diesen Beispielen. Wir haben die heilige Kuh, die in Indien nach wie vor verehrt wird. Oder wir gehen in der Geschichte zurück und wir haben den heiligen Pillendreher bei den Ägyptern, der verehrt worden ist. Und der etwas, was ja, wir heute nicht mehr tun würden oder keiner von uns steht in der Gefahr oder von unseren Nachbarn und Freunden, einen Pillendreher anzubeten. Aber es ist eigentlich kein Unterschied, ob ein hohes Wesen, ein hohes Tier, ein Mensch oder ein Insekt. Sie sind alles Geschöpfe. Und wenn wir den Schöpfer nicht anbeten, dann bleiben nur die Geschöpfe. Nun, heute reden wir dann nicht von Anbetern und nicht von Götzen, sondern wir reden von Fans und von Idolen, die dann halt alles Mögliche opfern, um ihre Idole zu feiern. Egal ob Sport oder Rockstars, Schlagerstars, Filmstars. Heute Nacht ist dann die Super Bowl in Amerika. Leute haben $14.000 für eine Eintrittskarte ausgegeben. Da muss man schon ziemlich hingegeben sein, um das zu tun. Aber der häufigste Götze eigentlich wahrscheinlich heute ist das eigene Ich. Das Menschen sehr hingebungsvoll anbeten. Es dreht sich alles um mich. Es muss mir gut gehen und ich stehe im Mittelpunkt. Nun, Paulus folgt hier einer bestechenden Logik. Deswegen mögen wir im Westen den Römerbrief so, weil er so logisch aufgebaut ist. Afrikaner tun sich viel schwerer mit dem Römerbrief. Die haben dritte Mose viel lieber, können sie mehr damit anfangen. Aber so ist eben die Bibel für alle Völker geschrieben. Wenn wir die Verse durchgehen, dann finden wir diesen Aufbau in Vers 16, denn, Vers 17, denn, 18, denn, 19, nochmal, 20, denn, 21, denn. Er begründet, warum Gottes Gerechtigkeit, Gottes Zorn gerecht ist. Und dann kommt Vers 24, darum. Und dann geht es um unsere Unmoral in Vers 24 bis 27. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Wenn man so fortlaufend durch ein biblisches Buch predigt, das hat Vor- und Nachteile. Es ist schwer zu unterscheiden, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist. Denn was da passiert ist, dass man eben Themen nicht ausklammern kann. Wenn man nur so mal hier ein Vers und mal dort ein Vers predigt, dann wird man auf manche Themen nie kommen. Aber wenn man fortlaufend predigt, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als auch so einen Text anzuschauen und auch so eine Stelle zu beleuchten. Es geht hier um Homosexualität und da muss man einige Klarstellungen geben, weil es hier viele Missverständnisse gibt. Das erste ist, die Praxis ist Sünde, nicht die Neigung. Wir hatten in Rumänien bei Wycliffe einen Kandidaten für den Vorstand, einen Theologieprofessor. Und er hat mich dann eingeladen, alleine auf einen Café, und hat mir sein Problem bekannt, dass er homosexuelle Neigungen hat. Und er wollte wissen, ob das möglich ist, trotzdem bei wirklich im Vorstand zu sein. Überhaupt kein Problem. Denn die Neigung ist nicht Sünde. Die Frage ist, was man damit macht. Das Zweite ist, das hat nichts mit Homophobie zu tun. Das ist heute das Schlagwort. Sobald man etwas gegen Homosexualität sagt, dann wird man sofort beschuldigt der Homophobie, dass man Angst hat und da gibt es Behandlungen dafür. In Amerika kann man da bereits verpflichtet werden, zu einer Schulung zu gehen, wo man dann homosexuelle, pornografische Filme schauen muss und lernen muss, damit umzugehen und so weiter und so fort. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es kann sein, dass es Leute gibt, die eine Homophobie haben, aber nicht jeder, der ein Wort gegen die Homosexualität sagt, fällt in diese Rubrik. Das wäre so, wie wenn man Diebstahl Sünde nennt und dann heißt es, du hast eine Kleptophobie, weil du eben gegen Kleptomanie etwas sagst. Nein, so ist es nicht. Sondern wir müssen uns einfach an die Bibel halten. Und die Bibel hat mehrere Stellen, die sehr klar sind zu diesem Thema. Schon in 3. Mose, ein Mann soll keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann haben, denn das ist abscheulich. Und 1. Korinther 6, nur eine zweite Stelle. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen hat, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch wenn es bereits Gemeinden gibt mit und für Homosexuelle. Aber es ist ein Irrtum. Denn die Bibel sagt hier völlig klar, dass jemand, der das praktiziert, fortlaufend praktiziert, wird an Gottes Reich nicht teilhaben. Nun, in manchen Ländern steht bereits Gefängnisstrafe darauf. Das heißt, was ich jetzt hier gesagt habe, in Schweden würde ich dafür ins Gefängnis kommen und in einigen anderen Ländern bereits. In Österreich sind wir glücklicherweise noch wieder ein bisschen hinten. Also wahrscheinlich kann man das noch ein paar Jahre sagen. Aber irgendwann wird es auch hier so sein, dass man das nicht mehr darf. Trotz Meinungsfreiheit, für die demonstriert wird, oder zumindest wurde vor ein paar Wochen. Aber dann plötzlich gilt keine Meinungsfreiheit mehr, wenn man Dinge beim Namen nennt. Und das sagt, was die Bibel sagt, wird man sofort in eine Ecke gestellt. Nun, es ist interessant, wie die Theologen, vor allem die liberalen Theologen natürlich, sich der Zeit anpassen und die natürlich dann versuchen, diesen Text hier irgendwie anders zu erklären und dass Herr Paulus gar nicht meint, was er hier so sagt oder dass wir das eben völlig falsch verstehen. Eine ganz interessante Auslegung ist, dass Paulus also nur dagegen ist, dass wir gegen unsere Natur handeln. Das heißt, wenn jemand von Natur aus heterosexuell ist, und er dann Homosexualität praktiziert, dann ist es falsch. Mir ist völlig unklar, wieso jemand, der so veranlagt ist, plötzlich das andere tun würde. Und vor allem natürlich gibt das der Text überhaupt nicht her. Paulus redet hier nicht von einer individuellen Natur, dass ich so veranlagt bin oder anders veranlagt bin, sondern er redet von der Schöpfung, wie Gott uns gemacht hat. Oder eine andere beliebte Auslegung ist, dass er natürlich nicht gegen alle Homosexualität ist, sondern nur gegen die Päderastie, das heißt die Knabenliebe, die damals in Griechenland praktiziert worden ist. Aber wieder der Text widerspricht ihm eindeutig, denn er erwähnt ja auch die Frauen und das war im alten Griechenland nicht üblich. Und dann natürlich, das Lieblingsthema ist die Liebe und die Liebe ist über alles. Und von da gesehen, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich lieben, dann ist das doch wichtiger und dann hebt das diese Verbote auf. Mit dem gleichen Argument natürlich kann ich dann auch Ehebruch rechtfertigen, denn auch da gilt dann, wenn sie sich lieben, warum nicht? Aber es ist völlig klar, dass Paulus das nicht meint. Und dass es durch neue Erkenntnis über die Homosexualität das Wort Gottes aufgehoben wird. Auch das ist für uns natürlich nicht haltbar, denn das Wort Gottes ist inspiriert und Gott hat keine neuen Erkenntnisse dazu gekriegt. Noch ein weiteres Klarstellung. Alle außerehelichen sexuellen Beziehungen sind Sünde, nicht nur Homosexuelle. Und das haben wir gerade in der Liste gesehen. Paulus stellt Ehebruch neben homosexuelle Beziehungen. Beides ist Sünde. Und da gibt es also keinen Unterschied in Gottes Augen. Und vielleicht noch ein letztes, ganz wichtig. Sexuelle Sünden sind nicht schlimmer als Neid oder Geiz oder andere Dinge. Sie sind es vielleicht manchmal in unserem Denken, aber eben, da müssen wir uns von Gottes Wort prägen lassen. Und Neid und Geiz ist genauso schlimm. Paulus erwähnt es ausdrücklich. Nun, man hört ja manchmal, dass das angeboren ist, Homosexualität. Das ist hochinteressant, wenn das angeboren ist, warum es dann Ex-Homosexuelle gibt. Im Internet kann man einige Zeugnisse anhören oder lesen von Leuten, die homosexuell waren und durch Jesus Christus frei geworden sind. Es wird manchmal so hingestellt, wie als kann man das eben nicht ändern, wie seine Hautfarbe. Aber ich habe noch nie von einem Ex-Schwarzen gehört. Hautfarbe kann man tatsächlich nicht ändern, aber die Praxis kann man ändern. Wie gesagt, Neigung ist etwas anderes, aber die Praxis. Nun ist die Frage, aber warum greift Paulus das Thema hier auf? Warum greift er das gerade heraus? Es gibt jetzt doch den Eindruck, als wäre das Schlimmste, was es gibt. Aber Paulus hat hier gute Gründe, warum er darauf geht. Und das ist hochinteressant, wenn man diesen Text genauer betrachtet. Man sieht nämlich diese Parallelität zwischen unserer Beziehung zu Gott und der Ehe, die wir dann in anderen Stellen, Epheser 5 und so weiter, ja auch ganz deutlich haben. Und er zieht hier eine Parallele und sagt, unsere natürliche Beziehung zu Gott wäre Anbetung. Und die natürliche Beziehung ist natürlich bei Menschen zwischen Mann und Frau. Aber, sagt er dann in Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Und dann geht er weiter in Vers 25. Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Und deshalb haben dann auch ihre Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht. Er gebraucht dreimal ganz deutlich hier das gleiche Wort. Oder er sagt in Vers 21, sie haben ihn nicht als Gott geehrt. Und das Ergebnis ist, darum hat sie Gott dahin gegeben, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrt haben. Und in Vers 26 nochmal die entehrenden Leidenschaften. Und zusammenfassend in Vers 28, gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben in unwürdige Gesinnung. Das heißt, er zeigt diese Parallelen, er zeigt diese Beziehungen, dass wenn wir gottlos leben, dann hat es Konsequenzen. Und das führt uns dann noch zum Letzten, zu unserer Unbußfertigkeit, um Vers 28 bis 32. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Es gibt mehrere solche Listen bei Paulus in verschiedenen Briefen, wo er Sünde aufzählt. Und wir wünschen uns das manchmal, so eine Liste von allen Sünden. Gehört, das ein Prediger hat mal erwähnt, es gibt 327 Sünden. Dann kamen sofort Leute nachher zu ihm und sagten, können wir die Liste haben? Wir hätten das so gerne, damit wir abhaken können und sagen, das tun wir nicht und das tun wir nicht und das tun wir nicht und da finden wir ein Schlupfloch rundherum und so weiter und so fort. Nein, wir haben gesehen, Gottlosigkeit hat mit einer Haltung schon zu tun, dass wir Gott ignorieren. So, das ist keine vollständige Liste, die er hier gibt. Es ist eine interessant aufgebaute Liste, was natürlich manches im Deutschen nicht mehr so deutlich wird. Die ersten vier Wörter enden alle gleich in Adikia, Poneria, Pleonazia, Kakia. Die letzten vier beginnen alle gleich. Und so es ist sehr systematisch aufgebaut. Aber dann kommt im Vers 32, und das ist dann der Höhepunkt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das Gericht Gottes. Auch hier wird wieder deutlich, das gerechte Urteil Gottes. Sie erkennen, dass sie des Todes würdig sind, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben noch sogar Gefallen an denen, die es tun. Das gerechte Gericht Gottes. Dreimal sagt er in diesem Text, Gott hat sie dahingegeben. Vers 24, Vers 26, Vers 28. Gott hat sie dahin gegeben. Das ist eine sehr deprimierende Aussage. Wenn das das letzte Wort Gottes ist, das Gericht, der Zorn Gottes. Aber das ist nicht das letzte Wort, wie wir es letzten Sonntag schon etwas gesehen haben. Wenn wir den Römerbrief dann weiterlesen, dann finden wir noch einmal zwei Stellen, wo Gott dahin gegeben hat. In Kapitel 4, Vers 25, Jesus ist um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Und dann, wenn wir ein paar Wochen vorausschauen, Römer 8, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das Gericht Gottes hat hier nicht das letzte Wort, sondern seine Gnade, sein Angebot. Wir sehen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben in dieser Gottlosigkeit und Gott hat uns dahingegeben, in das Gericht, in den Zorn Gottes. Oder wir nehmen das Angebot an, dass er statt uns seinen Sohn dahingegeben hat und uns mit ihm alles schenken will. So dieser Text auf den ersten Blick scheint ja ganz anders zu sein als der erste Teil des Römer Kapitel 1. Aber es geht in beiden Fällen um die Gerechtigkeit Gottes. Und Paulus zeigt, dass Gottes Zorn völlig gerecht ist über die ganze Menschheit. Aber er endet nicht damit, sondern dieses Angebot gilt auch heute. Wenn jemand hier ist, der noch in dieser Gottferne, in dieser Situation lebt, wo ihm Gott gleichgültig ist. Gott hat sich offenbart in seiner Schöpfung, seine Macht und Größe gezeigt, aber dann in seinem Sohn seine Liebe, sein Sohn, den er für uns dahingegeben hat. Und er möchte uns alles andere schenken. Nehmen wir es doch an. Amen.